This episode is in German. Während der diesjährigen Tagung der Deutschen Gesellschaft für Dysphagie in Köln hatten wir das große Vergnügen, mit Professorin Stefanie Duchatz über die videofluoroskopische Untersuchung des Schluckens zu sprechen. In dieser Folge gibt Steffi einen Überblick über die technischen Aspekte und beleuchtet die Rolle der Videofluoroskopie im Dysphagie-Management. Was kann man mit dieser Untersuchung sehen? Wie kann das Gesehene interpretiert werden? Und über welche Möglichkeiten und Grenzen verfügt die Videofluoroskopie, auch im Vergleich zur FES? Diese und noch mehr Fragen hat Steffi für uns beantwortet. Viel Spaß beim Zuhören!
Ja, herzlich willkommen zu einer oder unserer zweiten deutschen Episode hier bei Dysphagia Matters. Wir freuen uns riesig. Wir sind im Moment hier in Köln bei der DGD, der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Dysphagie. Und gegenüber von uns sitzt Frau Professorin Stefanie Duchatz. Hallo Steffi, herzlich willkommen. Vielleicht möchtest du dich kurz erstmal vorstellen.
Hallo und erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir hier mit dieser wunderschönen Aussicht über Köln sitzen und jetzt gleich über ein spannendes Thema sprechen. Ja, ich bin Stefanie Duchatz, von Grundprofessorin her Logopädin und seit 4 Jahren jetzt als Professorin an der SRH-Hochschule für Gesundheit tätig mit dem Standort Karlsruhe. Und mein inhaltlicher Schwerpunkt sind schon ganz viele Jahre die Dysphagien auf ganz unterschiedlichen Ebenen, viel klinischer Hintergrund, aber auch wissenschaftlich und jetzt vor allem auch so mit diesem Fokusthema des Genusses, will ich es mal weitläufig sagen, und bin schon auch immer interessiert, das Thema zu verbreiten und vielleicht auch die ein oder andere innovative Idee umzusetzen. Und natürlich mit einem ganz besonderen fachlichen Herzensthema, über das wir ja heute dann auch sprechen.
Genau, und zwar ist das die Videofluoroskopie. Mhm. Deshalb haben wir dich eingeladen als Expertin und Pionierin in Deutschland auch, ganz speziell, um da einzusteigen. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das?
Die Videofluoroskopie des Schluckens ist tatsächlich eins meiner Herzensthema. Ich bin dysphagologisch quasi groß geworden mit der Videofluoroskopie. Als Pionierin würde ich mich an der Stelle tatsächlich nicht bezeichnen. Ich hatte tatsächlich das Glück, schon in eine bestehende Struktur fachlich hineinzuwachsen und da viel lernen zu dürfen, schon in Deutschland, aber natürlich auch immer im Austausch international, dass ich da nochmal mein Wissen weiterentwickeln durfte. Die Videofluoroskopie ist meiner Ansicht nach tatsächlich ein diagnostisches Instrument, das im Dysphagie-Management nicht fehlen sollte. Also wir sprechen über eine Röntgen-Schluckuntersuchung, die das Schlucken nochmal auf eine ganz detaillierte Art und Weise sichtbar macht, weil die Patienten eben in dieser radiografischen Untersuchung nochmal Kontrastmittel schlucken und man wirklich nochmal verschiedene Aspekte des Schluckens sichtbar machen kann. Also von den ganzen oralen Aspekten über pharyngeale bis hin zu ösophagealen Aspekten. Genau, und deswegen ist es für mich tatsächlich kein Ersatz oder keine Untersuchung, wo man sich entscheiden muss, entweder FES oder Videofluoroskopie, sondern um das gleich mal vorneweg zu sagen, also was mir ganz arg wichtig ist, ich bin auch kein Gegner der FES, das wird mir immer so ein bisschen nachgesagt. Ne?
Möchte ich, es gibt da eine große Hauptperson, die dir das nachsagt, oder? Kommt ja später in unserem Skript.
Achso, ja. Sondern für mich ist ganz wichtig, dass immer die Fragestellung, also was habe ich für ein Ziel mit meiner Untersuchung, das sollte dann wirklich auch die Auswahl des diagnostischen Mediums auslösen, sozusagen.
Ja, ist eine spannende Frage, auf die wir noch detaillierter eingehen werden. Wie läuft das denn überhaupt ab, so eine Untersuchung?
Mhm. Also die Videofluoroskopie grundsätzlich ist eine Tandem-Untersuchung. Also sie findet ja in der Regel in einem radiologischen Setting statt, in einem Durchleuchtungsraum in der Regel. Und da sollten tatsächlich Radiologen, Sprachtherapeuten wirklich Hand in Hand arbeiten und die Patienten kommen in der Regel in die Durchleuchtungseinheit, in die Radiologie und sollten bestimmte Grundvoraussetzungen mitbringen. Das heißt, sie sollten bis zu einem gewissen Grad belastbar sein, also zumindest auch so um die 15 Minuten wach sein, ansprechbar sein, kooperativ sein bis zu einem gewissen Grad. Man sagt ganz häufig, die müssen auch stehen können. Das ist tatsächlich nicht so. Also Patienten dürfen durchaus auch in einem Rollstuhl kommen. Wir haben auch schon viele Bettuntersuchungen gemacht. Das kommt immer so ein bisschen auf das Setting an. Wie groß sind die Räumlichkeiten? Was habe ich für eine Durchleuchtungsanlage? Aber in der Regel passen da auch Betten rein. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Patienten von der Sprachtherapeutin, wenn sie denn dann auch geschult ist, sie sollten definitiv dabei sein, das ist mir auch ganz wichtig, dass es wirklich diese gemeinsame Untersuchung ist, bekommt Kontrastmittel zu schlucken. Da gibt es verschiedene Protokolle, die durchgeführt werden können. Manchmal wird auch patientenzentriert vorgegangen und dann sieht man auf einem Monitor den Schluck des Patienten. Man sieht das Kontrastmittel in diesem System Schluck und kann dann analysieren, natürlich auch, aspiriert der Patient, hat er Residuen, also die klassischen Fragestellungen, wo man zuerst mal denkt, das sind so die wichtigen Fragestellungen, die es zu beantworten gilt. Aber was eigentlich die viel wichtigere Frage oder der viel wichtigere Aspekt ist, ist herauszufinden, warum kommt es denn zu diesen Symptomen? Also warum aspirieren die Patienten, warum kommt es zu Residuen an den unterschiedlichen pharyngealen Bereichen oder oralen Bereichen. Genau, so läuft es ab. Und danach wird dann im Prinzip geschaut, was sind denn die unterschiedlichen Kontrastmittel, die unterschiedlichen Konsistenzen, die untersucht werden können. Und dann kann man natürlich auch Kompensationsstrategien abprüfen, zum Beispiel verschiedene oder bestimmte Konsistenzen oder auch Haltungsänderungen, Schlucktechniken, um dann wirklich zu sehen, von welchen Techniken profitiert denn tatsächlich der Patient? Was ist denn nun wirklich effektiv? Was verringert vielleicht eine Penetration, Aspiration oder was macht das Schlucken insgesamt effektiver? Das ist so dieses, ja, wir haben das Online-Management genannt, ne, so diesen Patient während der Untersuchung zu führen, um dann wirklich kompensatorisch das Bestmögliche rauszuholen für die Patienten und danach aber wirklich zu schauen, nochmal tiefer einzusteigen, okay, wo sind denn jetzt die biomechanischen Einschränkungen, die dann eben zu diesen Symptomen führen, um dann rehabilitativ zielgerichtet mit den Patienten arbeiten zu können. Die Radiologen sind natürlich die Experten, die sich die anatomischen Strukturen anschauen, die vielleicht schauen, sind irgendwelche Auffälligkeiten struktureller Natur vorhanden, gibt es vielleicht auch Auffälligkeiten in der ösophagealen Passage. Das ist tatsächlich in der Expertise der Radiologie. Und dafür ist es tatsächlich auch wichtig, dass die Patienten nicht nur lateral von der Seite untersucht werden, sondern dass man sie, wenn möglich, auch um 90 Grad dreht und dass man sie dann auch eben in der Durchleuchtung von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne anschaut.
Von deiner Erfahrung her wird das immer gemacht? Auch so die Anterior-Posterior-Perspektive oder wie ist das so im klinischen Alltag?
Also das kommt sicherlich sehr auf das Setting an. Das kommt darauf an, wie die Untersuchung implementiert wird. In meinem ganz persönlichen Setting kann ich sagen, haben wir das wann immer möglich gemacht, tatsächlich. Kommt immer auch auf das Grundprotokoll an, nicht von Anfang an, muss man auch dazu sagen. Das hat sich auch erst so im Lauf der Zeit mitentwickelt, dann aber standardmäßig. Wenn jetzt ein Patient natürlich in einen Multifunktionsrollstuhl kommt oder bei einer Bettuntersuchung, ist es nicht möglich, weil man das Bett nicht um 90 Grad drehen kann und dann, je nachdem, was man für eine Durchleuchtungsanlage hat, kommt man eben an seine Grenzen, was die technischen Voraussetzungen angeht. Aber wenn die Patienten mobil sind oder wenn sie in einem Leichtgewichtsrollstuhl sind, dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein.
Anderer Kritikpunkt, den man oft hört und auch gerade, glaube ich, letztens habe ich es in der Studie wieder gelesen, dass genau diese Anterior-Posterior-Position nicht durchgeführt wurde, um die Strahlenbelastung zu reduzieren. Mhm. Was sagst du dazu?
Ja, das ist ja tatsächlich das Hauptargument, das man immer hört, das so ein bisschen gegen die Videofluoroskopie spricht und wo man im Prinzip immer hört, naja, nee, das ist so eine große Gefahr für die Patienten. Und natürlich haben wir es hier mit einer Untersuchung zu tun, wo Patienten einer Strahlenbelastung ausgesetzt sind, die aber, um es mal ganz grundsätzlich zu halten, in einem durchaus vertretbaren Maße stattfindet, wenn die rechtfertigende Indikation gegeben ist. Das ist immer ganz wichtig. Also was ist das Ziel dieser Untersuchung? Besteht eine rechtfertigende Indikation? Und ja, es gibt auch das radiologische Prinzip ALARA, also as low as reasonable achievable, im Sinne von so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und da bin ich aber tatsächlich der Ansicht, wenn ich die Patienten schon einer Strahlung aussetze, dann muss ich doch auch dafür sorgen, dass ich wirklich das Bestmögliche raushole und die Informationen raushole, die ich dann wirklich auch nutzen kann, um spezifisch mit den Patienten zu arbeiten. Das ist auch das Gleiche, wenn man häufig hört, die Patienten aspirieren beim ersten Schluck in der Videofluoroskopie und dann wird sofort die Untersuchung abgebrochen, die Patienten bleiben NPO, Patient hat aspiriert. Aber da fängt doch unsere Arbeit eigentlich erst an, gerade auch in der Videofluoroskopie. Und das wäre mir so ein ganz wichtiger Punkt auch zu sagen. Das Gleiche gilt für die AP-Untersuchung auch. Ja, natürlich ist es nochmal ein Strahlengang mehr. Aber wenn wir das genau die Informationen liefert, wie sieht es denn aus mit der Seitengleichheit? Gibt es vielleicht eine Einseite, sind die Residuen einseitig oder zweiseitig? Das sehe ich ja nicht unbedingt in diesem seitlichen Strahlengang. Dann gibt mir das doch ganz wertvolle Impulse und ich kann eigentlich gar nicht darauf verzichten, weil sonst ist ja die rechtfertigende Indikation eigentlich auch nicht wirklich gegeben. Das Gleiche gilt auch für die Durchleuchtungszahl, also für die Pulsfrequenz und für die Bildfrequenz, die genutzt wird. Das ist auch so ein ganz häufiger Aspekt, wo dann im Prinzip Radiologen auch sagen, wir machen das jetzt mit 6 Pulsen pro Sekunde, wie so ein klassischer Ösophagusbrei-Schluck zum Beispiel. Und da ist auch das Gleiche, wo man sagen kann, ja, die Ösophaguspassage grundsätzlich ist einfach aber auch langsamer. Dann sieht man vielleicht auch bei einer geringeren Puls- oder Bildrate die relevanten Informationen. Das Schlucken mit seiner Geschwindigkeit ist aber so hochgradig dynamisch und schnell, da kann es halt schon auch passieren, dass Informationen verloren gehen. Vielleicht ganz kurz noch zur Erläuterung, was diese Pulsrate überhaupt bedeutet. Ich habe es euch angesehen, dass es die nächste Frage gewesen wäre.
Ja, ich glaube, das ist hilfreich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das einmal zu erläutern, damit man sich das vorstellen kann.
Genau. Also bei der Videofluoroskopie kommt ja über die Röntgenquelle ein Strahlenimpuls, der dann vom Bildverstärker aufgenommen wird. Und es ist nicht so, dass es eine kontinuierliche Bestrahlung ist. Also es ist nicht so, dass die Strahlung losgeht und dann gibt es so ein Dauerfeuer, sondern die Strahlung wird gepulst, das heißt, die kommt in einzelnen Impulsen. Und wir können über die Anzahl der Pulse natürlich die Strahlenbelastung ein Stück weit steuern. Das macht ja auch Sinn, wenn es jetzt pro Sekunde nur 6 Strahlenpulse sind, ist es natürlich eine niedrigere Strahlenbelastung, wie wenn es 25 oder 30 Pulse sind. Wenn wir bei 25 oder 30 Pulsen sind, dann ist es tatsächlich so, dass unser Auge das wie ein Video sozusagen wahrnimmt, dass man davon ausgehen kann, dass da keine Informationen verloren gehen. Manchmal, wenn man sich diese Videos anguckt, die mit einer niedrigen Pulsrate aufgenommen würden, dann ruckelt dieses Bild so. Und dann wirkt es so, wie wenn die einzelnen anatomischen Bewegungen oder auch der Bolus wie so springt von einer Stelle zur anderen.
Und plötzlich ist er schon in der Trachea und man fragt sich, wie ist er da überhaupt hingekommen?
Ganz genau, ganz genau. Ja, und das ist so diese Pulsfrequenz. Und dann müssen diese Videos ja auch aufgezeichnet werden, dass man nachher eine Bild-für-Bild-Analyse machen kann. Und dafür gibt es dann die Bildfrequenzrate, also wie viele Bilder pro Sekunde speichert denn das Videoformat dann auch ab. Und da sagen wir, also Europa haben wir da ja 25 Bilder pro Sekunde regelhaft und das sollte es tatsächlich bei den Pulsen auch sein. Also man sagt zwischen 25 und 30 Pulsen pro Sekunde, das ist notwendig, um wirklich alle Informationen zu erfassen, die notwendig sind.
Welche Schulungen und welche Qualifikationen braucht man denn vor allem, also brauchen wir als LogopädInnen, um Videofluoroskopien durchführen zu können?
Also rein, um es durchführen zu dürfen, gibt es tatsächlich gar keine Pflichtschulung, wo man jetzt sagen kann, man muss diese Schulung machen und vorher darf man es nicht. Es gibt je nachdem von Haus zu Haus unterschiedliche eigenen Programme. Was auf jeden Fall notwendig ist für jede Person, unabhängig des Grundberufs, wenn man in der Radiologie arbeitet, ist eine Strahlenschutzfortbildung. Das ist auch eine Fortbildung, die regelmäßig stattfinden muss. Also das passiert dann einmal im Jahr, wo dann alle Kollegen von der Radiologie vielleicht zusammen diese Schulung erhalten. Und
das ist auch Inhouse-Schulung.
Ganz genau, das sind Inhouse-Schulungen. Und ansonsten, was die fachliche Qualifikation angeht, gibt es keine Standardschulung, wo man jetzt sagen muss, also jetzt analog zu dem FIES-Zertifikat zum Beispiel, das gibt es in Deutschland noch nicht, sage ich jetzt mal. Und es empfiehlt sich aber auf jeden Fall, wenn man Videofluoroskopieren möchte, dass man da auf jeden Fall eine Fortbildung besucht und sich damit dann auch intensiver auseinandersetzt. Übrigens nicht nur zum Durchführen der Videofluoroskopie. Ich finde, dieses Videobild, dieses Videofluoroskopiebild gibt einem noch so viel wertvolle Impulse über das Schlucken. Man lernt einfach auch so wahnsinnig viel über den Schluckakt an sich. Und das setzt so dieses Puzzle dann auch noch mal wirklich sich gut zusammen, wenn man ein Videofluoroskopiebild im Kopf hat und dann noch ein FIES-Bild und dann eben noch diese ganzen anderen Informationen, die man noch so erhalten kann.
Ja, und das im Kopf zu haben, wenn man dann auch am Patientenbett steht. Absolut. Und sich das einfach auch viel besser vorstellen kann, wie das jetzt alles da innen drin aussieht, was man eben gerade von außen nicht sieht und welche Optionen es alles gibt, wo der Bolus vielleicht gerade überall hingegangen ist oder auch nicht oder wo er hängen geblieben ist.
Absolut, absolut.
Ja, du hast auch gerade schon eine wunderbare Überleitung geschaffen für unsere nächste Frage, weil du gesagt hast, sowas wie zum Beispiel das die FIES-Ausbildung, wie wir es in Deutschland haben, sowas Standardisiertes gibt es für die Videofluoroskopie nicht. Du hältst am Freitag einen Vortrag hier bei der DGD und der heißt MBS-IMP, Anwendung in Klinik und Wissenschaft. Mhm. Vielleicht erstmal zum Beginn, was ist denn das MBS-IMP-Protokoll?
Mhm. Also das MBS-IMP ist das Modified Barium Swallow Impairment Profile und es ist ein standardisiertes Protokoll zur Durchführung und zur Auswertung von Videofluoroskopien oder Modified Barium Swallows, wie es ja im Englischen auch oder analog dazu häufig auch genannt wird. Und das ist so das erste Protokoll oder eins der wichtigen Protokolle, wo wirklich auch auf Validität, Reliabilität hin entwickelt wurden, wo das überprüft wurde. Das heißt, dass die Auswahl der Beurteilungskriterien wirklich gut untersucht wurden. Misst es auch das, was es vorgibt zu messen? Ist es vergleichbar, wenn unterschiedliche Therapeuten das einsetzen? Und es schafft einfach eine große Vergleichbarkeit. Wir haben im deutschsprachigen Raum schon auch deutsche Protokolle, die übersetzt wurden oder auch hier kreiert wurden, die aber eben nicht validiert sind. Und da bietet der MBS-IMP einfach einen ganz großen Vorteil, weil man da auch durch ein großes Trainingsprogramm durchgeht, am Ende eine Zertifizierungsprüfung ablegen muss und dafür auch wirklich diese 80% Übereinstimmungsrate braucht, was gar nicht so einfach ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das soll im Prinzip dazu führen, dass wenn unterschiedliche Therapeuten eine Untersuchung durchführen, eine Videofluoroskopie, dass einfach klar ist, dass die Patienten auch wissen, was können sie denn von so einer Untersuchung erwarten. Und das ist nicht nur die Auswertung, sondern auch das Durchführungsprotokoll, wo bestimmte Boli gegeben werden in einer bestimmten Reihenfolge, in einer bestimmten Wiederholungsanzahl, also Flüssigkeiten, Honig- und Nektarartige Flüssigkeiten, aber auch Brei und feste Kost. Und da ist standardmäßig übrigens diese AP-Ansicht, also diese Untersuchung von vorne nach hinten, auch standardmäßig mit drin.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, Jule. Wir haben das beide im Rahmen des Masters gemacht. Mhm. Also das kann man ja online machen, das ist super.
Ganz genau.
Aber puh, das ist zeitintensiv und wie du schon gesagt hast, das ist wirklich also groß und dauert und das ist auch wirklich viel Übung. Ja. Was aber, finde ich, auch super ist, man kann es halt in der eigenen Zeit von zu Hause aus machen und immer wieder das Üben. Also ich glaube, man zum einen trägt das ja zur Standardisierung bei und auch zur Qualitätskontrolle, aber man lernt auch unfassbar viel selbst dabei.
Das ist im Moment in englischer Sprache ausschließlich verfügbar. Das wird sich vermutlich jetzt so schnell auch nicht ändern.
Es sei denn, du gehst das an.
Ja, also die Überlegung war tatsächlich mal, aber das ist ein Problem des Begleitens, also des technischen Supports, der ja dann auch in deutscher Sprache stattfinden muss. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Im Moment gerade ist es in englischer Sprache. Nichtsdestotrotz lohnt sich das sicherlich und auch für mich, wo ich ja davor auch schon viele Jahre Video fluoroskopiert habe, mit nach einem anderen Protokoll war das bei manchen Parametern tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich schon so meine interne Baseline hatte und so meine eigenen Kriterien im Kopf von diesem anderen Protokoll. Das war auch nicht immer ganz einfach, muss man sagen. Also das geht im Prinzip darum, dann in der Auswertung, dass der Schluck eingeteilt wird, sage ich jetzt mal in so Anführungszeichen, in 17 Parameter. Das geht eben von Lippenschluss einmal über orale Parameter, pharyngeale Parameter bis hin zu einem ösophagealen Parameter. Und es ist so ordinal skaliertes Beurteilungsskala, wo immer einem Zahlenwert eine bestimmte Schweregradausprägung von einem dieser Parameter zugeordnet wird. Und interessanterweise, ich habe jetzt auch schon mehrere Videos mir dann auch angeschaut und diskutiert mit auch anderen zertifizierten Kolleginnen. Und man würde ja meinen, ne, wenn man so eine Reliabilitätsprüfung abgelegt hat, dann interpretieren das alle auch irgendwie gleich. Das ist aber tatsächlich auch nicht so. Also deswegen finde ich das schon auch nochmal spannend, dann auch nochmal diese Interpretationen sich in so einer Fallbesprechung anzuschauen, wirklich zu diskutieren. Wo kommt denn das jetzt her? Was bedeutet denn das jetzt für den Patienten? Also auch wenn man diese Reliabilitätsprüfung abgelegt hat, heißt es nicht, dass alle immer das Gleiche gleich sehen. Finde ich auch immer spannend, ne? Weil man ja dann vermeintlich so ein Tool hat und es gibt einem ja so eine gewisse Sicherheit, ist aber trotzdem wieder ganz viel Interpretationsspielraum mit drin. Und das betrifft ja auch alle Skalen und alle Beurteilungskriterien, die es so gibt. Aber der Versuch zu sagen, okay, wir definieren sehr genau, was steckt denn hinter einem bestimmten Parameter, wann wird der beurteilt, wie wird der beurteilt, was sind die Kriterien, das ist da schon ziemlich gut gelöst, um so viel Genauigkeit wie möglich in diese Auswertung mit reinzubringen.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir einen besseren Einblick hoffentlich auch so ins MBS-IMP bekommen. Worum geht es denn in deinem Vortrag am Freitag? Kannst du uns so ein Sneak Preview geben? Oder auch für alle, die nicht dabei sein können?
Also grundsätzlich stelle ich dieses Tool erstmal ganz kurz vor und möchte dann aber schon auch auf die Besonderheiten in der klinischen Anwendung gehen und in der wissenschaftlichen Anwendung. Also wir haben ja einmal dieses Tool, um wirklich mit Patienten zu arbeiten. Und da ist der Schwerpunkt natürlich die Identifikation von zielgerichteter, spezifischer Therapie. Also was ist überhaupt das Problem? Wie kann ich mit den Patienten zielgerichtet arbeiten? Und aber auch die Evaluation. Also wie kann ich denn eine Verbesserung messen zum Beispiel? Darum geht es ja ganz häufig auch, dass ich sehe, hat denn jetzt meine Therapie wirklich einen Effekt auf den Patienten und nicht nur aspiriert er weniger, hat er wenige Residuen, sondern hat es wirklich einen biomechanischen Effekt, wenn das mein Ziel war in der Therapie. Und da bietet der MBS-IMP natürlich schon die Möglichkeit, verlässlich auch biomechanische Einschränkungen zu beurteilen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel nur den Diätstatus als Outcome-Messung hätte, das ist ja sehr willkürlich. Ne? Also da kann ich ja willkürlich als Therapeut entscheiden, jetzt gehen wir eine Koststufe höher, aber ich weiß ja gar nicht, wie geht der Patient jetzt schlussendlich wirklich damit um. Und das ist sehr, sehr willkürlich und subjektiv. Und da bietet mir natürlich so ein Tool schon auch die Möglichkeit, wirklich die Biomechanik mir genauer anzuschauen. Und das ist ja auch was wo für die Wissenschaft nicht unwichtig ist, ne? Weil wir ja ganz oft Outcome-Parameter haben, die zum einen subjektiv sind über Fragebögen, oder wenn wir Bildgebung im Spiel haben, dann ist der Schwerpunkt ganz häufig eben auf Penetration, Aspirationscore, vielleicht mal Residuenscore, vielleicht jetzt auch über ein anderes Tool, dem Digest zum Beispiel, eine Kombination aus beiden Elementen. Aber da haben wir trotzdem, sind wir auf dieser Symptomebene. Aber wenn ich jetzt gerade evaluieren will, Therapieeffekte beispielsweise, dann brauche ich ja wirklich so ein Tool, dann brauche ich ja einen Score, der mir wirklich auch sagt, welchen Effekt hat es denn jetzt wirklich auf das Schlucken und nicht nur das Ergebnis sozusagen oder die Symptomebene. Genau, da möchte ich am Freitag drüber sprechen.
Sehr spannend.
Ja.
Wir freuen uns.
Ja, auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch zu der Indikation. Mhm. Gibt es eine Zielgruppe oder bestimmte Patientinnen, bei denen du sagen würdest, dafür, für diese Leute eignet sich die Videofluoroskopie, die Untersuchung des Schluckens, ganz besonders?
Ich würde denken, das richtet sich tatsächlich wieder primär nach der Fragestellung, weniger nach der Ätiologie oder Grunderkrankung. Wenn ich wissen möchte, was beim Schlucken tatsächlich passiert. Also wenn es mir darum geht, über diesen Penetrations-, Aspirations- und Residuenstatus hinaus zu schauen. Natürlich eignet sich das für die Patienten besonders, die man entweder kompensatorisch oder rehabilitativ führen möchte. Also ich würde denken, tatsächlich, wenn ich in einer klinischen Schluckfunktionsuntersuchung die Indikation habe, wenn ich da meine Hypothesen generiere, was könnte denn das Problem sein, und die Patienten eben diese Kriterien erfüllen, dass sie diese 15 Minuten wach sind, dass sie belastbar sind, dann würde ich sagen, eignet sich es je nach Fragestellung für die meisten Patienten tatsächlich. Wenn ich den Verdacht habe, dass vielleicht ösophageal noch eine Komponente mit beeinträchtigt sein könnte, wenn oral irgendwie vielleicht was beeinträchtigt sein könnte, dann eignet sich es vermutlich auch mehr als die Fies. Wenn ich jetzt einen Patient habe, der, wo klar ist, weil seine Wünsche entsprechend sind, weil die Diagnose entsprechend ist, wo klar ist, dass die Videofluoroskopie nicht das Management ändert, also wenn das keine Konsequenz sozusagen hat auf mein therapeutisches Handeln, dann muss man sich schon gut überlegen, ob die rechtfertigende Indikation gegeben ist. Dann würde ich eher sagen, dann ist sie nicht gegeben. Also wenn klar ist, wir ändern jetzt nichts an dem Diätstatus, weil es eben vielleicht eine palliative Versorgung ist und der Patient es möchte, oder ich würde auch sagen, auch Patienten, die eine Trachealkanüle haben, können videofluoroskopiert werden. Das habe ich auch schon gehört, dass man sagt, na, das ist auch ein Ausschlusskriterium. Man braucht natürlich.
Mit welcher Argumentation?
Ja, dass die teilweise zu schwer betroffen sind, um sie dann in die Radiologie zu bringen. Natürlich muss man dann Vorkehrungen treffen. Das heißt, wenn wir einen TK-Patienten, die kamen oft auch im Rahmen der Ambulanz dann zu uns. Und dann haben wir natürlich ein Absaugegerät da gehabt, wir hatten Sauerstoff da, dass wenn irgendwie Bedarf ist, dass wir dann auch wirklich den Patienten gut handeln können, gut managen können in der Radiologie.
Okay. In deinem Podcast ist nix mit Alexander Philbrand diskutierte ja öfter leidenschaftlich über die Vor- und Nachteile beziehungsweise Fies oder Videofluoroskopie. Was ist denn da so dein Totschlagargument? Womit kannst du den Alex so richtig in die Schranken weisen?
Der Alex lässt sich grundsätzlich relativ schwer in die Schranken weisen, aber tatsächlich ist mein wichtigstes Argument zu sagen, es geht ja nicht um das eine oder um das andere. Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwelche Kämpfe auszutragen, welches das bessere Tool ist, sondern es geht ja wirklich darum, dass wir für unsere Patienten das Beste rausholen. Und dafür müssen wir einfach die Möglichkeiten und die Grenzen von jedem Tool kennen. Und das ist ja auch nichts Persönliches. Das ist ja auch nicht jetzt irgendwie eine eigene Inkompetenz oder Kompetenz, wenn man das eine Tool vorhanden hat, das andere nicht. Aber wir müssen einfach sehr klar kommunizieren, was ich vielleicht mit der einen Untersuchung sehen kann, was ich mit der anderen nicht sehen kann. Darum geht es tatsächlich. Ich möchte es gar nicht immer in so ein Gegeneinander quasi ausarten lassen. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile auch ganz, ganz gut, dass wir in die gleiche Richtung gucken. Und so kommen wir tatsächlich auch nur weiter für unsere Patienten. Und es ist einfach so, jede Untersuchung hat ihre Grenzen, die Videofluoroskopie auch. Damit kann ich zum Beispiel keine Druckverhältnisse im Pharynx oder auch im oberen Ösophagussphinkter oder pharyngoösophagalen Segment erkennen. Da brauche ich einfach dann auch wieder eine andere Untersuchung. Und es ist ja auch nicht schlimm, aber ich muss es halt wissen und ich muss es entsprechend dokumentieren und kommunizieren. Das finde ich das ganz zentrale Thema, dass wir wirklich, egal jetzt um welche Untersuchung das geht, dass wir einfach wissen, was sind die Grenzen von einer KSU, was sind die Grenzen von einer FIS, was sind die Grenzen von einer Videofluoroskopie. Und das ist ja nicht unser persönliches Verschulden, wenn wir einfach sagen, ich kann die Aspiration klinisch einfach nicht detektieren, Punkt. Es geht nicht, aber das liegt nicht an mir, es liegt in der Natur der Dinge, dass ich nur eine Vermutung äußern kann. Und das finde ich ganz wichtig auch, gerade im Umgang in der Frage FIS oder Videofluoroskopie, dass wir einfach wissen müssen, es gibt auch in der FIS Grenzen und die muss man einfach berücksichtigen und einfach dokumentieren und kommentieren.
Ja, absolut. Leider ist ja manchmal auch noch so ein Kriterium, weshalb wir jetzt die Videofluoroskopie benutzen oder nicht, tatsächlich auch der Zugang dazu.
Absolut.
Du hast auch eine tolle Webseite, dysphagie-online.de, und auf der hast du ein Videofluoroskopieregister. Und da haben wir mal reingeschaut gerade eben, da ist auch so eine tolle Google Maps-Karte mit den Punkten, wo überall Videofluoroskopien verfügbar sind. Und wir waren etwas erschrocken, ehrlich gesagt, zu sehen, dass es so von Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart bis München runtergeht. Aber so, wenn man in den Norden, in den Osten und die Mitte Deutschlands guckt, ist da absolute Leere. Liegt das daran, dass das Register nicht aktuell ist oder dass es tatsächlich da keine gibt oder dass es dort nicht durchgeführt wird, so wie du das beschrieben hast, dass es im Tandem stattfinden sollte? Was sind hier die Gründe? Weißt du das?
Also ich weiß, dass es viele Kliniken auch gibt, die Videofluoroskopien durchführen, die jetzt gar nicht auf dieser Liste draufstehen, weil diese Liste wird im Prinzip von denjenigen gepflegt oder ich pflege die Liste und trage die im Prinzip ein. Aber ich brauche natürlich die Informationen von denjenigen, die es durchführen. Und da ist tatsächlich bisher einfach nicht so wahnsinnig viel Rücklauf. Das heißt, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass da noch viel mehr Kliniker und Klinikerinnen sich bereit erklären, da auch wirklich ihre Adressen und ihre Kliniken zu registrieren. Mir ist schon wichtig, und das mache ich jetzt tatsächlich auch, dass ich da wie so eine Art Formular rausschicke, dass man sieht, okay, mit welcher Bildrate, mit welcher Pulsrate wird es durchgeführt, ist es eine Tandemuntersuchung, um wirklich so ein bisschen zu differenzieren, ist es jetzt auch eine Videofluoroskopie, die da durchgeführt wird, weil oft steht ja Videofluoroskopie auf dem Etikett, aber eigentlich ist es eine andere Untersuchung.
Also auch so ein bisschen Qualitätssicherung.
Das ist so ein bisschen der Versuch tatsächlich, weil es soll ja schon auch so sein, dass wenn ich jetzt als Logopädin in der Praxis einen Patient habe, wo ich den Eindruck habe, da würde eine Videofluoroskopie jetzt wichtig sein, dass ich dann auf so einer Karte schauen kann, okay, wer bietet es denn an? Und wenn da jemand noch Interesse hat, sich registrieren zu lassen, dann sehr, sehr gerne, weil ich denke, nur über solche Tools weiß man voneinander, weil eine andere offizielle Registrierung gibt es tatsächlich gar nicht.
Ja, auf jeden Fall sehr toll, dass du das auf deiner Website hast und wie du schon gesagt hast, also gerne, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer das hören und Videofluoroskopie durchführen und sich noch nicht auf dieser Karte wiederfinden, dann gerne melden.
Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Gibt es denn so eine Take-Home-Message oder was sind so die wichtigsten Punkte für dich, die du unseren Zuhörerinnen weitergeben möchtest?
Ich würde gerne sagen wollen, dass die Videofluoroskopie, man hat oft so ein, das ist oft so eine Untersuchung, wo man so gar nicht so richtig weiß, was steckt denn da eigentlich dahinter. Man hat so richtig Berührungsängste. Und oft ist es aber so, wenn man dann mal in Kontakt auch kommt mit Radiologen, und die sind in der Regel da schon auch sehr offen, dass man es anerkennt als wirklich einen fixen Bestandteil. Und das ist wirklich auch in Deutschland wirklich auch einfach so ein großes Thema. Ne? In vielen anderen Ländern ist es sehr viel besser etabliert. Ihr kennt es wahrscheinlich auch aus Irland so, ne? dass die Videofluoroskopie einfach ein fixer Bestandteil im Dysphagie-Management ist und dass wir nicht von vornherein so Vorurteile haben dieser Untersuchung gegenüber, sondern sie wirklich anerkennen mit all ihren Möglichkeiten, aber auch Grenzen. Und dieses Argument, ich habe doch die Fies, dann brauche ich die Videofluoroskopie nicht, dass das nicht so überhand nimmt, weil es stimmt einfach nicht. Es sind unterschiedliche Indikationen und wir haben einfach die Patienten, die wahnsinnig von der Videofluoroskopie profitieren. Wir haben auch Patienten, die von der Fies mehr profitieren. Aber das ist vielleicht nochmal zum Schluss den Punkt, den ich am Anfang schon mal aufgebracht habe. Es sollte die individuelle Fragestellung sein, die Auswahl des instrumentellen Verfahrens auslöst und nicht einfach in Anführungszeichen wieder die Verfügbarkeit.
Okay, vielen lieben Dank. Wir freuen uns richtig, dass du dir die Zeit genommen hast während der DGD. Wir wissen, es ist ein voller Terminkalender, ein voller Plan während diesen Tagen. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über das wichtige Thema Videofluoroskopie und die Schluckuntersuchung mithilfe der Videofluoroskopie zu sprechen. Wir hoffen, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, einen guten Einblick in das Thema bekommen habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir nochmal, Steffi.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat mir viel Spaß gemacht mit euch.
Schön, das freut uns.
Uns auch. Ja, und dann noch eine schöne Zeit hier bei der DGD.
Euch auch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.